Der Elba-Talk ist das ausführliche Interview bei Radio Wuppertal jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Studio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld und hier als Podcast mit exklusiven Podcast-Bonusfragen, für die in der Live-Sendung keine Zeit mehr war. Ich bin Michael Brockhort und heute ist mein Gast Ulrich Christen, Pfarrer, Politiker, Spendensammler, Fahrradfahrer, ganz viel Ehrenamt, viel am Arrenberg in Wuppertal. Bevor es losgeht in die Sendung, kurzer Check-in. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wie war deine Woche?
Also sehr vollgepackt mit vielen Terminen und so, aber bei dem schönen Wetter einfach ganz klasse.
Und wo kommst du jetzt gerade her?
Also ich bin tatsächlich gerade mit dem Fahrrad hergekommen von zu Hause. Natürlich, ich brauchte noch ein paar Kilometer fürs Stadtradeln.
Ah ja, okay. Stadtradeln können wir gleich mal drüber sprechen, auch über deine Fahrrad-Obsession, möchte ich mal sagen.
So viel ist es nicht.
Was verbindest du mit Radio Wuppertal?
Ja, also ich muss ja zugeben, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe hier Anfang der 2000er auch mal gearbeitet als Freier, habe mir so ein bisschen Geld verdient. Ich habe damals die Webtime vorbereitet, redaktionell, vielleicht erinnern sich da noch welche dran.
Oh, das war unsere innovative Internet-Sendung.
Genau, eine Stunde lang über Internet im Radio, damals in diesem Dotcom-Boom. Hat mir total Spaß gemacht und war richtig klasse.
Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns duzen, falls sich jemand fragt. Was erwartest du vom Elba-Talk?
Also ich habe das ja schon in meiner Vorankündigung gesagt, nachdem ich vor ein paar Wochen hier gegen Jens Voss gnadenlos gescheitert bin, gegen den Besserquisser, bin ich froh, dass du hier mir einfachere Fragen stellst, hoffe ich oder so.
Das und dann stellt sich noch raus, genau.
Habe ich vielleicht weniger Druck.
Ja, ich freue mich drauf, es wird ein tolles Gespräch. Es gibt so viele Themen, über die wir reden können. Wir könnten wahrscheinlich 2 Stunden Elba-Talk machen heute. Dann starten wir rein in die Live-Sendung.
Der Radio Wuppertal Elba-Talk live aus unserem Studio in der ehemaligen Elba-Fabrik.
Das ist unser großes Interview zum Start ins Wochenende. Heute mit Ulrich Christen, hauptberuflich evangelischer Pfarrer, Politiker im Stadtrat, jede Menge Ehrenämter. Und diese Woche bist du mit dem Kaiserwagen gefahren. Habe ich gesehen, wie war's?
Natürlich, der Höhepunkt als Wuppertaler, endlich mal wieder mit unserem Schmuckstück zu fahren. Ich fand's klasse, toll, die Leute haben alle wunderbar gewunken. Und es hat so richtig wieder gerumpelt wie damals.
Das ist immer verrückt, man hört den immer schon von weitem anreihischen Rauschen.
Genau.
Viele Themen, über die wir sprechen werden. Und du hast vorab gesagt, du kennst den besten Biergarten der Stadt. Da wollen wir natürlich auch erfahren, was das
den
für
schönsten.
Den schönsten. Machen wir gleich. Bleib bis zum Ende dran. Wenn du Leute triffst, kennenlernst, was sagst du denen zuerst über dich?
Also wenn die Leute natürlich nach meinem Beruf fragen, dann sage ich das eben, dass ich bei der Diakonie eben für Fördermittel-Fundraising arbeite und dann sage ich immer das einfache Bild, ich bin so ein moderner Robin Hood, ich versuche das Geld von den Reichen zu nehmen und gebe es den Armen, das erklärt so ein bisschen was, aber letztlich ist die Frage, was die Leute interessiert und engagiert am Arenberg oder in der Kirchengemeinde, da gibt es tolle Geschichten und ja, ab und zu wollen die Leute auch mal was wissen, was ich als Lokalpolitiker mache.
Und diese Geschichten, die hören wir alle heute Nachmittag. Jetzt mal so die evangelische Kirche. Wie bist denn du da eigentlich dazu gekommen?
Also ganz ehrlich, ich bin da reingeboren. Wir haben ja in Wuppertal ja viele verschiedene Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, aber ich bin aufgewachsen in Wichlinghausen in einer sehr aktiven, engagierten Gemeinde, wo wir so ganz klassisch Kindergottesdienst, CVM, Jugendarbeit erlebt haben, ganz tolle Partys gemacht haben, organisiert haben, wo wir etwas tun konnten. Und das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich will das selber auch aktiv machen.
Irgendwann war klar, das will ich dann als Job machen. Also die Diakonie ist dein Arbeitgeber. Was ist denn da genau dein Job?
Also ich bin beim Diakonie-Landesverband. Das heißt, wir sind für NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig. Und zu mir kommen Einrichtungen, Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus, die eine neue Idee, eine Projektidee haben und sagen, wir brauchen dafür Geld. Und dann gucke ich, wo gibt's das Geld? Zum Beispiel bei Aktion Mensch, bei der Deutschen Fernsehlotterie, bei der Glücksspirale oder beim Ministerium oder auch bei der Aktion Lichtblicke, unsere gemeinsame Aktion mit den Lokalradios, da sitze ich auch im Vorstand. Und so versuchen wir halt, Projekte möglich zu machen, die sonst vielleicht scheitern würden.
Und klappt das immer oder wie ist so die Erfolgschance dann?
Also wenn die Idee gut ist und wenn die Leute wirklich überzeugt sind und begeistert sind von ihrer Sache, dann ist Geld nicht das Problem. Also Bargeld alleine hilft nämlich nicht, sage ich auch immer, denn wir brauchen engagierte Menschen und die unterstütze ich dann mit Geld, aber das Engagement und der Einsatz und die Vision von Leuten, das ist das Entscheidende.
Aber es ist nicht so, dass du das Geld dann freigeben musst, sondern du hilfst dabei, das zu organisieren, dahin zu kriegen.
Teilweise oder? Auch. Also zum Beispiel darf ich die Kollekten verteilen, die sonntags im Gottesdienst in evangelischen Kirchen gesammelt werden für diakonische Zwecke, Altenhilfe, Jugendhilfe. Die darf ich mit meinem Team gemeinsam verteilen und da haben wir schon viele, viele hundert kleine Projekte vor Ort gut unterstützt.
Kann man eigentlich sagen, was da so Sonntag für Sonntag zusammenkommt?
Ja, ich versuche den Leuten immer, raten Sie mal, was kommt da so an Kollekte zusammen, und tatsächlich, Kleinvieh macht auch Mist. Also meine Statistik sagt, dass in NRW Sonntag für Sonntag, es war vor Corona, sage ich ehrlicherweise, rund 1 Million Euro in den Kirchen zusammenkommt.
Wirklich?
Katholisch wie evangelisch, genau. Und das ist jetzt ein bisschen weniger, aber immer noch große, große Summen.
Ich bin ernsthaft überrascht, dass es wirklich so viel Geld ist, was da ankommt.
Ja, also pro Jahr rund 50 Millionen Euro, die nur durch diese Klingelbeutel-Kollekte in den Gottesdiensten zusammenkommen.
Und ganz kurz noch organisatorisch, das ist ja alles Bargeld, ne? Wie kriegt ihr das denn aufs Konto?
Das ist ein großes, großes Problem. Das müssen zum Teil halt die Küster oder die Messdiener oder Ehrenamtliche dann zur Bank, zur Sparkasse tragen. Deswegen habe ich mit ein paar Leuten zusammen eine Spenden-App entwickelt, wo man wirklich digital am Ausgang mit dem Handy stehen kann und dann mit EC-Karte oder Apple Watch auch bargeldlos Kollekte geben kann.
Und wird die schon angenommen?
Leider noch sehr wenig, aber wir sind dabei, das zu verbreiten. Und mittlerweile gibt es jetzt auch Banken und andere Zahlungsdienstleister, die das Ding auch anbieten.
Zwischenfrage für den Podcast um Geld und Spenden ging es gerade. Du bist ja auch im Vorstand unserer Aktion Lichtblicke. Genau. Das ist die Hilfsaktion der NRW Lokalradios, auch von Radio Wuppertal. Wie kam es eigentlich dazu, dass du da reingekommen bist?
Also ganz witzig. Ich habe vor 27 Jahren damals Praktikum gemacht beim Kirchenfunk, dem Kirchenradio und der Kirchenredaktion. Und damals ist Lichtblicke entstanden, ungefähr so in der vor 27 Jahren. Und seitdem bin ich da immer irgendwie mit verbunden gewesen, und über die Diakonie, die wir halt das mittragen, wurde dann jemand gesucht, und ja, seit 4-5 Jahren bin ich im Vorstand.
Und was ist da jetzt deine Aufgabe?
Also ganz simpel, das ist ein Verein, und ein Verein braucht einen Vorstand, also das ist so das Eigentliche. Das Eigentliche ist aber, dass wir natürlich alle 4 bis 6 Wochen Beiratssitzungen haben, wo wir über hunderte von Anträgen entscheiden. Von Einzelfallhilfen für bedürftige Leute, alleinerziehende Mütter, Jugendliche, die auf eine Freizeit müssen, aber auch für Einrichtungen, die einen neuen Bolzplatz brauchen oder eine Sommerfreizeit für eine ganze Jugendgruppe.
Genau, da hilft ja Lichtblicke für Menschen in Not, sagen wir ja immer. Wie bekannt ist denn eigentlich Lichtblicke?
Also ich bin immer wieder erstaunt, wo überall Lichtblicke bekannt ist, wer da alles mitmacht und wie viel hunderte, tausende Hörerinnen und Hörer da Aktionen für machen und Geld spenden. Also ist einfach eine super Aktion und in NRW ziemlich bekannt.
Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass es Lichtblicke gibt?
Also es gibt natürlich in Deutschland einen Sozialstaat und wirklich eine gute Struktur, dass vielen Leuten geholfen wird, und da kämpfen wir auch für, dass das weiter so ist. Aber es gibt immer wieder Fälle und Leute, die fallen durchs Raster, und es gibt immer wieder so Sonderfälle, wo man sagt, da braucht es auch mal so eine nette, barmherzige Hilfe von nebenan, und das ist Lichtblicke, so von Hörerinnen und Hörer für Menschen und Kinder aus NRW. Und da stehen wir für.
Und wie ist da so eure Erfahrung? Ist das so, dass Menschen immer noch gerne spenden?
Also es ist tatsächlich so, dass das Spendenverhalten in den letzten Jahren relativ stabil ist in der Gesamtsumme. Aber es werden weniger Menschen, die spenden, und die werden immer älter.
Okay.
Die spenden dann aber mehr. Und das ist so ein bisschen unsere Herausforderung, dass wir also auch jüngere Menschen, Leute, die im mittleren Alter sind wie ich, einfach dazu bewegen und sagen, gib was ab. Sei Teil einer großen solidarischen Gemeinschaft und unterstützt damit, und ja, spenden und geben, teilen ist einfach eine beglückende Sache.
Infos zu Lichtblicke findet ihr auf lichtblicke.de. Zurück ins Live-Interview. Der Elba-Talk. Heute mit Ulrich Christen, unter anderem Politiker für die Grünen im Wuppertaler Stadtrat seit 2020. Wie bist du denn da schon wieder reingeraten?
Also eigentlich bin ich gefragt worden. Ich habe immer mich schon politisch interessiert, war in der Schule, in der Schülervertretung aktiv und so, und habe das aber danach so ein bisschen aus den Augen verloren. Sag ganz ehrlich, im Zuge von Uwe Schneidewinds Kandidatur bin ich gefragt worden, ob ich das unterstützen will. Und das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich gedacht habe, ja, gerne.
Inzwischen ja sogar Fraktionsvorsitzender im Stadtrat für die Grünen. Was hast du denn schon für Wuppertal erfolgreich umgesetzt?
Ja, es ist natürlich schwierig für so eine kleinere Fraktion, wie wir im Moment sind. Wenn ich jetzt ganz aktuell mal so gucke, was wir die letzten Wochen gemacht haben, es ging vor allen Dingen um den Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept. Wir haben uns da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt, haben öffentliche Veranstaltungen gemacht mit Bürgerinnen und Bürgern, darüber nachgedacht, was für unsere Stadt gut tut. Und ja, muss man auch sagen, sehr intensiv in den Haushalt reingeguckt, teilweise mit KI-Unterstützung und die Zahlen analysiert. Und da sind uns so ein paar Sachen aufgefallen, zum Beispiel, dass es Erhöhungen geben sollte für Dezernentenposten, die nur einer Fraktion angehören. Das haben wir dann zum Beispiel verhindert. Oder wir haben jetzt zusätzliche Gelder für Integrationsprojekte im Sport oder für Barrierefreiheit an der einen oder anderen Stelle. Also wir konnten so ein bisschen zumindest in dem Haushalt noch Weichen stellen.
Jetzt ist ja Lokalpolitik in der Tat wichtig, da sind wir uns ja einig, weil ihr entscheidet, was hier bei uns in der Stadt passiert. Warum ist das eigentlich so unbekannt? Also fast niemand kennt seine Stadtverordneten.
Ja gut, da kann ich die Frage zurückstellen an euch Medien. Das, also klar, wir fokussieren, also die Medien fokussieren auf die Oberbürgermeisterkandidierenden zum Beispiel und dahinter die Menschen kennt man dann kaum. Aber im direkten Kontakt, gerade viele von den Leuten, die im Stadtrat sitzen, sind auch ehrenamtlich an anderen Stellen aktiv in den Stadtteilen und da kennt man sich dann schon. Und wenn wir dann wirklich vor Ort dann mal so Probleme lösen oder angehen, also zum Beispiel jetzt zuletzt das Thema Kanalanschlusszwang, Regenwasserversickerung, klingt total dröge, ist aber ein ganz spannendes Thema und für einige Leute wirklich ganz dramatisch, auch von den Kosten her. Und da war ich zum Beispiel mit dem Kollegen Alex Hobusch und anderen in Vohwinkel unterwegs und die Menschen, die da jetzt hoffentlich Besserung bekommen, die sind froh und kennen uns.
Wenn ihr Sitzungen macht im Stadtrat, bekommt ihr vorher so Unterlagen, die man so durcharbeiten muss. Und ich weiß von dir, dass du die wirklich komplett durchackerst und nicht eben so überfliegst. Andere sind da so ein bisschen schludriger. Oder wie viel Arbeit ist das?
Also wenn ich ehrlich bin, also so eine Viertelstelle ist das so mindestens. Also so 10, 15 Stunden schaffe ich, muss ich schon in der Woche im Schnitt für diese Arbeit rangehen. Ich habe das Glück, dass ich relativ schnell so Dinge, Texte lesen kann. Habe mal ein dickes Buch gelesen, was sich Bibel nennt und so. Nein, ist so, aber manchmal ist aber ehrlicherweise ist man auch auf Lücke und man muss natürlich vertrauen, wir sind ein gutes Team bei uns Grünen. Es gibt Schwerpunktthemen, die einen, die sich um Kultur kümmern, die sich um Sicherheit und Ordnung kümmern und dann und ich für Klima- und Umweltschutz und dann vertraut man sich auch gegenseitig, wie die Leute sich vorbereitet haben.
Es gibt ja auch diesen Trick so mit dieser einen speziellen Nachfrage. Man hat sich so einen Fakt rausgesucht, da kennt man sich so ein bisschen aus. Dazu fragt man danach und alle denken, wow, der hat sich da aber reingearbeitet. Wie oft hast du den denn schon eingesetzt?
Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich manchmal so einen Trick hat, man schlägt einfach die Seite, die Vorlage auf und erkennt dann sofort eine Sache und ja, fragt mal nach. Ja, das kommt auch vor. Aber ich habe mal den Spruch gesagt, also als Einäugiger bist du unter dem Blindenkönig. Das Problem ist, wenn du unter Zweiäugigen bist. Und das muss ich halt immer wieder der Verwaltung auch zubilligen. Da sitzen die Expertinnen und Experten, die haben die Sachen studiert, die haben lange daran gearbeitet. Und da komme ich als Laie an ganz vielen Stellen. Und da muss ich auch echt den zweiäugigen Experten aus der Verwaltung oft vertrauen.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude hast du an dem Stadtratsjob?
Also das macht schon Spaß, muss man auch sagen, dieses mitzukriegen, was in der Stadt los ist, eure Nachrichten zu hören und zu denken, ach, das habe ich doch schon alles, weiß ich doch schon, kenne ich doch schon. Sowas ist einfach schön. Und in der Stadt, wirklich in der Stadtgesellschaft mitgestalten zu können, Leute zu kennen und das eben so ein bisschen politisch noch zu steuern, das macht Spaß. Auch wenn da ganz viel schwierige Sachen dabei sind, aber ich mache das ja nicht seit ein paar Jahren und bin da, bleib dabei.
Und noch eine Zwischenfrage für den Podcast. Wie wichtig ist eigentlich die grüne Politik für Wuppertal?
Also ich glaube, sehr, sehr wichtig. Also ist sicherlich nicht verwunderlich, weil wir einfach einen Blick haben, der über eine Legislaturperiode hinausgeht, weil wir wirklich sagen, es geht hier um eine zukunftsgestaltete Stadt. Wir haben das mal Enkeltauglichkeit genannt. Und dazu gehört natürlich ganz viel Natur- und Klimaschutz. Dazu gehört Bewahrung von kulturellen Angeboten in dieser Stadt. Vielleicht auch so ein bisschen was, es ist der kleine Seitenhieb gegen ein paar andere Fraktionen und Parteien. Wir sind jetzt nicht so auf Pöstchen und Posten im Moment aus, sondern versuchen wirklich thematisch, inhaltlich zu gestalten. Deswegen braucht es die Grünen in dieser Stadt.
Klimaschutz, du hast es gerade angedeutet, das ist ja so ein Wort, da kriegen viele schon Puls. Warum ist das eigentlich so? Warum sperren sich so viele dagegen?
Weil ich glaube an ganz vielen Stellen, und da haben wir sicherlich auch unseren Anteil dran, dass in der Regel negativ erzählt wurde, eine Gefahr, eine Katastrophe, dass da aber auch ganz viel Positives, dass das eine positive Gestaltung nach vorne sein kann. Das ist zum Beispiel das, was wir hier am Aremberg ja leben. Wie kann man ja klimafreundlich leben oder zukunftsgerichtet leben und eine lebendige Nachbarschaft dazu erleben? Den Restaurant Day, den ich mal vor Jahren hier mit initiiert habe.
Gleich auch noch Thema, okay. Ja.
Genau, aber da war ja die Grundidee, Leute essen zusammen, erleben eine Gemeinschaft. Und gleichzeitig machen sie sich Gedanken über das, was die Ernährung so ausmacht. Und da ist das nicht mit dem Zeigefinger, sondern das ist motivierend. Und das ist, glaube ich, das, was wir beim Klimaschutz mehr machen müssen an der Stelle.
Ist das so ein bisschen, leidet ihr so ein bisschen unter dem, was die Bundespolitik da macht?
Ja, sicherlich auch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was nehmen die Leute entscheidend wahr in der Politik. Aber wenn wir das schaffen, hier vor Ort positiv zu wirken und zu zeigen, das ist auch in deinem Leben etwas, was sich positiv verändern kann, dann müssen die Leute nicht nach Berlin gucken.
Mhm. Du bist Grüner und viel mit dem Lastenfahrrad unterwegs in Wuppertal. Wie viel Klischee soll es denn bitte sein?
Soll ich mal einen Latte Macchiato auch noch mit Hafermilch trinken? Nein, also ich bin so viel mit dem also ich versuche das ganz normal zu mischen und zu sagen, es geht, ich sage mal, in der Stadt, ich habe keine Zeit, um mit dem Auto in der Stadt zu fahren. Also ich verstehe es nicht, wie Leute von Barmen nach Elberfeld mit dem Auto fahren. Da bin ich mit dem Rad schneller. Also ist so. Ich weiß nicht, ob das klischeehaft ist. Ich habe auch ein Auto. Ich fahre auch mit dem Anzug und so. Also es ist jetzt, für mich ist es normal.
Aber wie gut klappt's denn mit dem Fahrrad in Wuppertal?
Also ich finde im Tal super. Also man muss sich ein bisschen sicherlich gewöhnen an den Verkehr hier, aber es wird ja immer besser. Wir haben die Nordbahntrasse, wir haben jetzt mehr an der B7 mehr Fahrradstraßen und probiert's einfach aus.
Und wo kann's denn noch besser werden? Die Fahrradstadt Wuppertal.
Bestes Beispiel, Sambatrasse muss verlängert werden und wir brauchen den Anschluss von der Sambatrasse zum Steinbeck.
Und wie kann man mehr Menschen überzeugen, Fahrrad zu fahren?
Beispielhaft einfach vorfahren, mitfahren, die Critical Mass oder jetzt die Critical Mass sind so Beispiele, Leute einfach mal auf ein Lastenrad geben. Es gibt hier durch die Fahrradstadt Wuppertal ja einige kostenlos ausleihbare Fahrräder. Traut euch einfach mal, probiert das mal und vielleicht schaffen wir in Wuppertal auch mal sowas wie so ein Fahrradsonntag wie an der Lahn oder am Rhein, wo man dann einfach mal eine ganze Straße sperren für einen ganzen Tag und die Leute fahren dann mit dem Fahrrad von Ost nach West. Vielleicht schaffen wir das mal.
Und fährst du immer mit Fahrradhelm?
Ja.
Zurück ins Live-Interview. Und meine Gäste dürfen sich ja immer ein Lied wünschen. Was ist es bei dir?
Ja, ich habe mir Golden von Huntrix gewünscht. Der Titelsong von K-Pop Demon Hunters, super toller Film.
Ja.
Gab es irgendwie die Tage, jetzt haben sie den American Music Award oder sowas gewonnen und einen Oscar. Also
hast du den Film gesehen?
Ja, natürlich.
Ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn nicht verstanden.
Ja, ich habe ihn mehrfach geguckt. Ja. Ich habe sogar Gottesdienste dazu gemacht, Nein. weil ich das Ganze hochtheologisch finde, eine ganz spannende Botschaft. Also ich fand ihn klasse, aber muss so ein bisschen, glaube ich, asiatischer und K-Pop-Fan sein.
Dann hören wir sie jetzt. Huntrix, Golden, hier ist Radio Wuppertal. Wir haben schon über viele Themen gesprochen, unter anderem bist du ja auch im Freundeskreis Beersheva. Ist ja die Wuppertaler Partnerstadt in Israel. Was macht ihr da genau?
Also ja, ein Städtepartnerschaftsverein, der versucht, die beiden Städte zusammenzubringen, Leute aus den beiden Städten. Also wir veranstalten Reisen, Kontakte, Kulturaustausch. Ein Chor aus Israel, der nach Wuppertal kommt oder eine Gruppe aus Wuppertal, die nach Israel geht. Unterstützung dort in beide Volksgruppen, muss man immer auch sagen, also bei der Konflikthaftigkeit dort. Und wir freuen uns mit Beersheva zum Beispiel, weil der Fußballverein Hapoel Beersheva jetzt letzte Woche Meister geworden ist. Da habe ich mich total gefreut.
Wie ist denn die Situation da im Moment vor Ort?
Also Beersheva als Hauptstadt des Negev ist immer so ein bisschen am Rand des Hauptgeschehens, aber nicht so weit vom Gazastreifen weg. Und insofern, und gerade die Menschen in Beersheva und auch viele von unseren Freunden waren direkt betroffen von den Massakern im Oktober. Und gleichzeitig leben die unter den Bedrohungen, die kommen, aber auch unter der Frage, wie geht's weiter in dem Land, in dem ganzen Konflikt, und wir versuchen eben, soweit wir das aus Deutschland können, Solidarität zu zeigen, zu unterstützen und vielleicht auch Begegnungen zwischen verschiedenen Gruppen möglich zu machen.
So richtig helfen könnt ihr wahrscheinlich nicht, oder?
Also sicherlich nicht in dem Großkonflikt. Da habe ich in meinem Beruf nochmal andere Begegnungen, wo wir Hilfsaktionen von der Diakonie vom Brot für die Welt in die Region machen. Aber als Freundeskreis Beersheva ganz konkret unterstützen wir zum Beispiel eine Suppenküche, Beersova heißt die, in Beersheva, wo Menschen wirklich aus den unterschiedlichen Sprachen und Kulturen, aber denen es allen dreckig geht, die wir dann ja fördern und unterstützen, mit unserem Geld dann das Leben erleichtern.
Wie wichtig ist denn eigentlich so eine Städtefreundschaft auch für Wuppertal?
Also ich finde, das hat ganz viel mit Horizonterweiterung zu tun. Irgendjemand sagte, die Städtepartnerschaften sind einfach die Basis für Diplomatie und Völkerverständigung. Und das kann ich auf alle anderen Städtepartnerschaften ja auch übertragen. Saint-Étienne, South Tyneside oder jetzt demnächst mit Volodin in der Ukraine, wo ich hoffe, dass da eine richtige Städtepartnerschaft draus entsteht. Ja, wir gucken über unseren Wuppertaler Tellerrand hinaus, was wir ja manchmal so ein bisschen beschränkt sind in diesem Tal. Und man kriegt Ideen, man kriegt Informationen aus anderen, aber man lernt auch einfach nette Menschen kennen.
Also du bist schon da gewesen, ne?
Natürlich, also schon mehrfach. Beersheba ist eine ganz spannende, tolle Stadt. Und kann das einfach nur jedem empfehlen, mal, wenn die Situation ein bisschen einfacher und besser ist, da mal vorbeizugucken.
Wie ist das jetzt so für dich, dass man da gerade nicht hin kann?
Also ich habe eine Sache, die mich echt traurig macht. Wir hatten nämlich zwei Wuppertaler, die in den letzten Jahren eine sehr wichtige Rolle in Israel gespielt haben. Einmal Joachim Lenz, ein Pfarrer aus Wuppertal, der da der evangelische oberste der Vertreter war in Jerusalem, und Joachim Viehweger, Professor für Archäologie. Die sind beide jetzt in den letzten Wochen verabschiedet worden und eigentlich wollte ich die besuchen. Und das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe mir eigentlich mit unserer Familie mal vorgenommen, wir versuchen es nächstes Jahr wieder.
Zwischenfrage für den Podcast. Wir haben es anfangs gesagt, du warst mal Praktikant bei Radio Wuppertal und freier Mitarbeiter. Warum wolltest du das damals machen?
Also ich habe neben Theologie, was mein eigentliches Studium ist, ja auch christliche Publizistik studiert. Also Publizistik habe ich studiert. Und habe da schon, das war in Erlangen, habe da schon Radio gemacht in Nürnberg und habe einfach den Spaß am Radio gewonnen. Ich habe Zeitung gemacht, ich habe auch ein bisschen Fernsehen und Filme gedreht, also mein Studium damit verdient. Und als ich dann hier nach Wuppertal gekommen bin, ich weiß das noch, ich habe dann so eine Demokassette gemacht. Damals war es ja wirklich noch so diese klassischen Kassetten, und habe die am alten Markt, wo damals das alte Studio war, in den Briefkasten geschmissen mit einer Bewerbung. Und irgendwie ein paar Wochen später habe ich eine Einladung bekommen, komm nochmal vorbei. Und ja, so ging's los.
Und gibt's denn Dinge von damals aus der Zeit, die du heute noch erinnerst, wo du denkst, das setzt sich heute noch genauso ein, wie ich das da gelernt habe?
Also ich muss eine Sache zum Beispiel mal sagen, habe ich nie vergessen, Angela wird das vergessen haben, aber
unsere Programmplanerin.
Genau. Also ich kam mit einem Beitrag, ich weiß nicht mal zu welchem Thema, den ich fertig gebaut hatte, zu ihr, und sie hatte ihn dann abgenommen und der war nicht gut und ich musste nochmal ran. Und einfach mal gesagt zu bekommen, nee, das ist nicht gut, was du da geliefert hast, das können wir nicht senden, hat mich einfach beeindruckt. Und eine Geschichte, die ich die letzten Tage immer wieder erzählt habe: Wir hatten mal einen Coach da aus Bayern, der hat eine Sendung sich angehört, die hieß die Schwebebahn.
Ja.
Und der sagte am Anfang, aufhören, was ist das für ein schreckliches Geräusch? Und wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, die Sendung Schwebebahn begann mit dem wunderbaren Geräusch einer fahrenden Schwebebahn und der Bayer wusste nicht, was das ist, und das ist einfach Radio Wuppertal.
Wahnsinn, ja, sehr schön. Genau, so funktioniert halt Lokalradio. Wir kennen uns natürlich hier aus in der Stadt. Könntest du noch rausgehen und eine Umfrage machen?
Also da muss ich ehrlicherweise sagen, also technisch könnte ich das, glaube ich, noch, aber ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, selber Beiträge zu machen. Ich habe noch lange Zeit für den Kirchenfunk was gemacht. Mir fehlt diese journalistische Ader, Leute einfach ein bisschen penetrant mal das Mikro unter die Nase zu halten und zu sagen, jetzt sag mal was. Das habe ich ein bisschen verloren, deswegen so Recherche und Hintergrund, das vielleicht noch, aber richtig rausgehen, nee.
Dann gehen wir zurück in die Live-Sendung. Du bist so engagiert am Arrenberg, wie kam es eigentlich dazu?
Ja, wir sind hier vor 20 Jahren an den Rand des Arrenbergs gezogen. Ich wollte hier eigentlich nicht hin, aber meine Frau, die nicht aus Wuppertal kommt, hatte irgendwie hier das Häuschen entdeckt und hat mich dann überzeugt. Und ja, dann ging es vor 18 Jahren ja hier mit dem Verein los und irgendwie fand ich das total spannend, was die hier machen, die Engagierten. Und habe mich dann bei einem Zukunftsforum mal mit engagiert und ja, jetzt bin ich bei diesem tollen Stadtteil einfach hängen geblieben.
Aufbruch am Arrenberg heißt der Verein. Warum ist das eigentlich hier so speziell? Zum Beispiel Aufbruch im Briller Viertel haben wir ja nicht.
Also man muss ja sagen, dass der Arrenberg in den 80er, 90er Jahren einen ziemlichen Abbruch hatte. Richtig, ja, auch ich habe gestern noch gehört von einer Frau, die hier gelebt hat, dass ihr Vater verboten hatte, zu gewissen Zeiten durch den Arrenberg zu laufen. Also es war ein Schmuddelviertel und hatte kein gutes Image. Dann eben sehr viel Leerstand, die Wohnungen standen leer und ja, und da haben Leute von sich aus gesagt, aus der Nachbarschaft heraus, Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer, Engagierte, wir wollen hier was verändern. Und das ist das Besondere, dass wir halt nicht mit irgendwelchen Fördergeldern, nicht mit irgendwelchen städtischen großartigen Aktionen, sondern aus der Nachbarschaft heraus selber was aufbrechen wollen.
Und du hast zum Beispiel den Restaurant Day an den Arrenberg geholt. Sag einen Satz, was es ist.
Genau, also Restaurant Day ist eine Idee, die kommt aus Finnland als Protest gegen die Bürokratisierung im Gastgewerbe. Jeder macht einfach selber einen Tag lang mal ein Restaurant oder ein Café auf. Und so können Leute in der Nachbarschaft, im Garten, in der Garage einfach mal essen und Leute kennenlernen.
Und warum ist das so cool und so wichtig?
Also das hat, glaube ich, mit dazu beigetragen, das Viertel so ein bisschen zu verändern. Das ist jetzt nicht das riesengroße Fest, aber es ist ein total enges nachbarschaftliches Fest. Also wenn ich vor ein paar Wochen im Mai hatten wir ja den letzten, da habe ich wieder drei Leute kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann gestern haben wir uns auf der Straße wieder gesehen und gesagt, ach hallo, beim Essen kommen wir zusammen. Ich habe mal den Spruch geprägt, gutes Klima fängt beim Essen an. Das ist sowohl das weltweite Klima, aber eben auch das nachbarschaftliche Klima. Und wenn ich mal aufzähle, was ich letztes Mal gegessen habe, es war französisch, ukrainisch, kolumbianisch, ungarisch, Thai und Türkisch und dann gab es noch eine deutsche Suppe am Ende. Also internationaler geht's doch gar nicht und das innerhalb von wenigen Stunden.
Ja, Wahnsinn, oder? Das ist ja gigantisch. Jetzt habt ihr euch ja vorgenommen, klimaneutraler Arenberg bis 2030. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, also auf der einen Seite kann ich sagen, hat sich nichts getan und dann doch ganz viel. Also ich glaube, es hat sich an Bewusstsein an vielen Stellen getan. Die Großprojekte, die wir so vorhatten, muss man sagen, sind das ein oder andere klein geworden. Also von Digitalisierung oder eine gemeinsame Energieversorgung für ganze Häuserblock oder die Farm auf den Steinbecker Bahnhof und sowas. Daraus ist dann eine kleine Salatproduktion, die immer noch existiert, gekommen. Also es sind viele Ideen entstanden, aber ich sage immer, lieber von 10 Ideen 2, die umgesetzt werden und 8 nicht, ist besser als gar keine. Und ich glaube, man hat es auch beim Restaurant Day gemerkt, wieder bei vielen ist es trotzdem drin, dass hier am Arenberg ein besonderes Bewusstsein ist, dass wir darauf achten, wie wir leben, wie wir gemeinsam leben, Energie sparen, beim Essen auf die Ernährung achten und solche Sachen. Also, aber wenn ich ehrlich bin, es ist nicht, die großen Würfe sind es nicht. Wir brauchen viele kleine Schritte.
Mhm. Kleine Schritte, gutes Stichwort. Ich stelle jetzt mal so eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Wo siehst du den Arenberg in 10 Jahren?
Also ich hoffe auf ein immer noch wunderbar lebendiges Viertel, das viel weniger Autoverkehr hat, viel mehr Grün. Da ist ja dann die Buga vorbei und dann glaube ich, es war ja mal so meine Vision, wir stehen auf der Brücke und wir gucken runter auf glitzernde Hausdächer, weil die alle Solaranlagen haben und grüne Fassaden, die begrünt sind und bewachsen sind und blühen. Das ist für mich die Vision, nicht nur für den Arenberg.
Klingt doch gut, oder? So, jetzt die letzte Frage. Du ahnst, was kommt? Ja, beste Biergarten, der schönste Biergarten der Stadt. Er ist bestimmt am Arenberg, oder?
Natürlich, also man braucht sich nicht zu wundern. Das ist natürlich das Café Simon 36, die ehemalige Hauptschule dort unter der Linde zu sitzen, die Kinder auf dem Platz spielen zu sehen, vielleicht ein bisschen Live-Musik zu erleben. Und Alex und sein Team, Shoutout an Alex, macht gerade echt einen neuen, tollen Job. Und geht mal vorbei, guckt mal den Biergarten an und vielleicht trefft ihr mich da.
Ulrich Christen heute bei uns im Elbertalk. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns.
Sehr gerne, danke.
Kurz noch in den Podcast, das war's. Wie war der Elbertalk?
Also, klasse, danke schön für die Fragen. Vielfalt, ich weiß, das war für dich nicht ganz einfach, bei mir die richtigen Fragen zu stellen.
Nee, weil es gibt so viele. Ich habe zu jedem Thema hätte ich noch 10 Fragen gehabt. Dann müssen wir uns nochmal wieder treffen und noch einen Elbertalk machen.
Und es war nicht so aufregend oder nicht so Druck wie gegen Jens Voss, das muss ich sagen.
Im Quiz zu verlieren, ja genau. Würdest du den Elbertalk weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Also hier kann man wirklich über sich und seine Themen reden und ich hoffe, dass das auch für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen unterhaltsam ist.
Und wo geht's jetzt als nächstes hin für dich?
Ganz ehrlich, ich fahre jetzt in Simons und gönne mir jetzt ein Getränk.
Mit dem Fahrrad?
Ja.
Der Elbertalk ist eine Sendung von Radio Wuppertal. Jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Sendestudio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld. Wir wiederholen die Sendung sonntags um 12 Uhr und jeden Montag um 18 Uhr. Den kompletten Mitschnitt inklusive Bonusmaterial findet ihr in unserer Mediathek auf radiowuppertal.de und als Podcast in jedem Podcast-Player. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst.